Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, Donnerstag, 17 Uhr, da haben wir alle vier Wochen unsere wissenschaftliche Sendung mit einem Gast, eine Stunde mit. Und heute begrüße ich von der Universität Ulm den Herrn Professor Dr. Thomas Kirchhoff. Wir freuen uns, dass es Sie noch geschafft haben. Als Gastprofessor sind Sie ja bald wieder weg, Herr Kirchhoff.
Ja, meine Zeit endet leider mit dem März, das dritte Semester als Gastprofessor hier. Ich habe die Zeit sehr genossen, aber nun ist sie um, ja, dann kommt wieder was Neues.
Bevor wir in das Thema einsteigen, nämlich die Faszination Wildnis, überraschenderweise ein philosophisches Thema, vielleicht, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen, was Sie studiert haben, wo Sie, an welcher Uni Sie jetzt wieder hingehen, wo Sie waren.
Ja, das mache ich gerne. Ich habe zunächst Landschaftsplanung studiert in Berlin und dann, weil mich, ja, wenn man sich fragt, was man da eigentlich plant, schützt, was so Werte sind, dann bin ich in die Philosophie gekommen, habe auch dann Philosophie studiert in Berlin an der TU Berlin und danach in einem Landschaftsplanungsbüro eine ganze Zeit gearbeitet, Bundesgartenschau auch mitgeplant und solche Sachen gemacht und bin dann im Jahr 2000 an die TU München gegangen, an den Lehrstuhl für Landschaftsökologie beim Professor Ludwig Treppel, war dort 10 Jahre und 2010 bin ich dann gewechselt an die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. Das ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut mit einer sehr guten Vernetzung in die Wissenschaftslandschaft, aber ja, zur Uni Heidelberg und so weiter. Und bin jetzt noch Privatdozent an der TU München die ganze Zeit, Mitglied im Heidelberger Center for the Environment. Und zurückgehen werde ich eben jetzt nach der Gastprofessur an meine Institution, die FEST in Heidelberg, die mich vorübergehend freigestellt hatte für diese Gastprofessur.
Wir reden über die Wildnis, über die moderne Naturauffassungen. Meine Frage, wie kamen Sie zu dem Thema? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Gibt es da Schlüsselliteratur oder hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt?
Ich sage vielleicht noch was zu meinem Forschungsschwerpunkt, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Also man könnte sagen Naturphilosophie, aber das klingt dann so, was ist das eigentlich Natur? Das klingt vielleicht sehr abstrakt. Also was mich interessiert, das sind wissenschaftliche und lebensweltliche Naturauffassungen. Also wenn ein Biologe Lebewesen untersucht oder ein Ökologe ökologische Systeme oder wenn wir einen Spaziergang machen und sagen, ja, das ist eine schöne Landschaft hier. Oder manche sagen, oh, ich mag die Wildnis. Also das wären lebensweltliche Naturauffassungen. Und was ist das eigentlich? Also wie kommen diese Naturauffassungen zustande und wie kommen die Bewertungen auch zustande, die damit verbunden sind? Manche mögen Wildnis, manche finden sie gar nicht so schön. Und das ist sozusagen die Frage, womit ich mich befasse in der Forschung. Und wie bin ich da hingekommen? Das ist der Kontext der Landschaftsplanung, aus der ich komme. Also das ist so eine Art Pendant zur Stadtplanung oder auch zum Bebauungsplan, der Grünordnungsplan. Also alle grünen Belange in Anführungszeichen werden da behandelt, aber auch Fachplanung von Naturschutzgebieten und so weiter. Und wenn man sich da fragt, was sind eigentlich die Planungsziele darin, dann gibt es einen Kanon, den man üblicherweise abarbeitet. Aber wenn man sich fragt, warum eigentlich, warum sollen bestimmte Arten geschützt werden, warum sollen Landschaften auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet werden, dann ist die Philosophie eine gute Disziplin, um sich darüber Gedanken zu machen, weil die etwas begrifflich klären kann, Unterschiede herausarbeiten kann. Und zur Wildnis bin ich gekommen. Das war nicht mein erstes Thema. Vorher hatte ich eher mit ökologischen Theorien, Naturschutzbewegungen und so etwas über das, was man vielleicht als Wildnisboom bezeichnen kann. Also es gibt eine Faszination von Wildnis schon länger, also hat so um 1800 eingesetzt. Aber seit 10 Jahren vielleicht kann man sagen, dass diese Faszination zugenommen hat. Also da gibt es eine Menge Indikatoren, wenn Sie in Publikumsmedien schauen, da gibt es Berichte, wo über Wildnis gesprochen wird. Wildniscamps werden angeboten als Urlaub und meinetwegen Fernsehsendungen, die vorher unter dem Titel Natur in so und so liefen, die heißen jetzt Wildnis in oder das Wilde. Also da, wo vorher Natur stand, steht jetzt nämlich immer, aber häufig Wildnis. Oder Ausweisung von Nationalparken, also dann wird mit Wildnis geworben darin, also dass dort die Natur sich renaturieren kann, Wildnis wieder entstehen kann. Andere sagen, ja, es entsteht vielleicht Wildnis, aber das zerstört unsere Heimat, also es gibt Konflikte um diesen Wildnisbegriff. Die Bundesregierung will, ich glaube, 2% der Landesfläche ausweisen als Wildnisgebiet, 10% der Wälder. Also auch auf der politischen Ebene ist Wildnis zu einem Ziel geworden, was es vor 10 Jahren so überhaupt nicht gewesen ist. Das sind Hintergründe dafür, dass ich mich mit dem Thema Wildnis angefangen habe zu befassen.
Machen wir mal eine kleine Klärung. Ist Wildnis Natur? Muss man das abgrenzen voneinander?
Wildnis, würde ich sagen, ist eine Form von Natur. Eine spezielle, also ich sage sozusagen mal vorweg, das ist dann vielleicht ein bisschen schwer verständlich. Wir werden das erläutern, glaube ich, im Laufe der Zeit dann. Also Natur ist, oder ich fange mal so an, also Wildnis ist aus meiner Perspektive kein naturwissenschaftlicher Gegenstand. Also wenn man hingeht und versucht, irgendwas mit ökologischen Mitteln zu erkennen oder physikalischen, dann wird man nicht rausbekommen, was eine Wildnis ausmacht. Sondern Wildnis ist eigentlich eine symbolische Bedeutung, die wir einem Gebiet zuweisen. Und zwar die Bedeutung einer Gegenwelt zur Welt der Kultur oder auch der Zivilisation. Stellen Sie sich vor, sozusagen die Idee eines Dorfes ursprünglich mit einem Zaun vielleicht drumherum. Und das, was jenseits dieses Zauns des Bereichs der Kultur liegt, das ist die Wildnis. Und die kann sehr, sehr unterschiedlich beschaffen sein. Also von daher gibt es nicht die naturwissenschaftlichen Kriterien, um es zu beschreiben. Es ist auch nicht der ökologisch unveränderte Zustand oder so, auf den manchmal referiert wird. Das kann man daran sehen, dass zum Beispiel manche Leute Stadtbrachen ohne weiteres als Wildnis empfinden können oder dass es viele Wildnisgebiete gibt, die gar nicht in einem wirklich natürlichen Zustand sind. Denken Sie an Braunkohletagebau, wo man dann von neuer Wildnis spricht, um das so ein bisschen abzugrenzen. Aber da sind die Standortbedingungen alles andere als natürlich. Und das Entscheidende ist in dem Fall, dass das Gebiet sich unbeeinflusst vom Menschen entwickeln kann. Das, was der Mensch gestaltet, entwickelt, das ist Kultur, vielleicht auch Technik, Zivilisation. Und Wildnis ist die Gegenwelt dazu, also kein naturwissenschaftlicher Gegenstand, sondern eine Bedeutungszuweisung zu etwas, wobei bei Wildnis immer die Idee von Unkontrollierbarkeit oder Unkontrolliertheit zumindest mitschwingt. Und Natur ist etwas ganz Ähnliches. Es ist auch eine Gegenwelt zu unserer Welt der Kultur. Also es hat viele Bedeutungen, man kann Natur dem Geist gegenüberstellen oder dem Übernatürlichen. Und also Natur erhält Bedeutung immer nur, wenn man einen Gegenpart dazu wählt. Und das kann eben so etwas sein wie der Geist, wie das Übernatürliche, aber in unserer Kultur eben hauptsächlich die Kultur und die Technik. Also das, was dem Bereich der Kultur oder Technik gegenübersteht, das wäre der Bereich der Natur. Natur ist das, was uns unverfügbar ist. Kultur ist das, worüber wir bedingt verfügen können. Wir können Kulturen wandeln, aber das dauert sehr, sehr lange. Wir können aus unserer Kultur nicht raus, aus unserem kulturellen Horizont so ohne weiteres. Das ist wie unsere zweite Natur und Technik wäre etwas, das für uns sehr, sehr gut verfügbar ist. Also technische Mittel können wir relativ schnell an unsere Bedürfnisse anpassen. Also in diesem Dreigespann Technik, Kultur, Natur ist es eine Unterscheidung von Christoph Hubig, ist Natur das Unverfügbare und Wildnis wäre das Unverfügbare mit dem Aspekt von Gefährlichkeit und Unkontrollierbarkeit darin. Also Natur muss nicht unbedingt gefährlich sein. Denken Sie an Schmetterling, der vorbeifliegt. Den finden wir einfach vielleicht schön. Aber das hat keine Idee von Unkontrolliertheit oder Unkontrollierbarkeit. Wir könnten ihn fangen, wir könnten ihn töten, wenn man auf die perverse Idee vielleicht kommt. Wir könnten es uns verfügbar machen. Das würde bei Wildnis nicht so ohne weiteres gehen.
Die Wildnis gab es natürlich schon immer, aber wann hat der Mensch angefangen, das so zu definieren? Gab es das zu Zeiten der Griechen, Römer, Mittelalter schon oder war das da einfach gar kein Begriff? Wann taucht diese Begrifflichkeit auf?
Super, das ist eine ganz spannende Frage, ob es die Wildnis schon immer gab. Also spontan würden wir sagen, ja. Es gibt ja schon immer das, was wir nicht beeinflusst haben. Aber wenn man jetzt weit zurückgeht, dann stellt man sich vor, dass die Menschen die Welt als so eine Art Zauber empfunden haben. Also die haben im Denken, bevor sozusagen die griechische Naturphilosophie und so weiter einsetzte, war die Welt ein Zauber, in der der Mensch eigentlich nicht so viel bewirken konnte als ein aktives Subjekt. Und dann gab es die Gegenüberstellung von Mensch und Natur, die gab es überhaupt nicht, sondern alles war ein Zauber und der Mensch war ein Teil davon. Und die Gegenüberstellung Mensch-Natur ist erst entstanden, ungefähr mit dem Neolithikum, dass der Mensch sich begreift als ein Subjekt, das die Welt gestalten und verändern kann und nicht nur den Mächten unterliegt. Also zu sagen, dass sozusagen ganz früher die Menschen in Einheit mit der Natur gelebt haben, ist eigentlich ein Anachronismus, weil es voraussetzt, für uns ist selbstverständlich, dass wir in einer Kultur leben und uns Natur gegenübersteht, das, was wir sozusagen nicht beeinflusst haben. Aber das ist eine Unterscheidung, die erst eben, wie gesagt, mit dem Neolithikum ungefähr entstanden ist, mit der Idee der Selbstwirksamkeit des Menschen. Dann ist das, was er nicht selbst bewirkt hat, wird an der Stelle erst zur Natur. Und wenn da jetzt der Aspekt der Nicht-Kontrollierbarkeit dazukommt, dann ist das die Wildnis. Das heißt, die Wildnis entsteht erst in der Idee, grob gesagt, wenn der Mensch sesshaft wird und seinem Bereich der Kultur auch den Bereich der Wildnis gegenüberstellen kann. Und dann hat seitdem Wildnis eine Kulturgeschichte durchlaufen. Und Kulturgeschichte meint nicht, dass, das wissen Sie alle, in Europa und in Deutschland gab es ursprünglich fast nur Wälder. Und wenn man das als Wildnis bezeichnet, weil da keine Kultur war, dann sind die Wälder gerodet worden. Und dann könnte man denken, oder Flüsse sind begradigt worden, dass das vor allem die Kulturgeschichte der Wildnis wäre. Das ist vielleicht ein Aspekt darin, aber das Entscheidende an der Kulturgeschichte der Wildnis ist eigentlich, dass sie unterschiedliche Bedeutungen erfahren hat. Also ich habe dargestellt, dass es diese Gegenübersetzung von Wildnis gab und die Konstellation war, dass kulturell niemand eigentlich freiwillig dort hineingegangen ist. Ich erläutere das mal oder mache das mal vielleicht ein bisschen deutlicher. An den Alpen, die kennen Sie alle und die meisten von Ihnen werden die Alpen lieben oder schon mal hingefahren sein, weil sie so faszinierend sind. Aber wir brauchen nur in Anführungszeichen zurückgehen bis zum Beispiel das Jahr 1760. Da hat der deutsche Gelehrte Winkelmann die übliche Italienreise gemacht, der Gelehrten. Man fuhr aus Deutschland oder auch aus England auf die Grand Tour. Nach Italien wollte man sich die klassischen Städten ansehen und man musste über die Alpen. Die lagen nun mal dazwischen und es gab kein Flugzeug, also fuhr man über die Alpen. Und die Geschichte geht so, dass Winkelmann, als er dann in die Alpen kam, die Vorhänge seiner Kutsche hat zuziehen lassen, und zwar, um sich den grässlichen Anblick zu ersparen. Also er wollte sich diesen grässlichen Anblick ersparen, da gab es nichts zu sehen. Die Alpen waren sowieso seit Livius, also Foeditas Alpium, die Hässlichkeit der Alpen. Das war sozusagen vollkommen klar. Und niemand ging dort freiwillig hin, außer man wollte schmuggeln vielleicht oder so etwas, dann ging man darüber, oder man war Almbauer. Aber freiwillig aufgesucht hat man sie, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht. Also ein Arzt Gessner ist irgendwie schon im 16. Jahrhundert freiwillig auf den Berg gestiegen, aber das war wirklich die absolute Ausnahme. Also Wildnis war der Bereich, in den man nicht hineinging. Warum? Im christlichen Denken ist also, das christliche Denken konstituiert sich gegenüber den, also auch alle monotheistischen Religionen konstituieren sich gegenüber den früheren Naturreligionen dadurch, dass sie sagen, das, was die Regeln sind, das kommt nicht aus der Natur, sondern es sind die göttlichen Gebote, die von einem Propheten überliefert worden sind. Also die Orientierungsinstanz ist nicht mehr die Natur, sondern die göttlichen Gebote, die außerhalb der Natur liegen. Und Gott liegt nicht mehr in der Natur, wie in den früheren Religionen, die dann Naturreligionen abwertend Naturreligionen genannt wurden. Heute würde man eher sagen ethnische Religionen und so. Also die Abgrenzung von Natur, von der Idee, dass die Regeln aus der Natur kommen, ist konstitutiv für monotheistische Religionen und auch für das Christentum. Und das heißt, wenn man in einer christlichen Kultur lebt, ist das, was symbolisch jenseits des Bereichs dieser Kultur liegt, eben die Wildnis, das Negative. Das ist sozusagen der Bereich jenseits dessen, wo die göttlichen Gebote gelten. Und darum war das ganze Mittelalter hindurch Wildnis negativ konnotiert. Und das hat sich erst gewandelt, als so um 1700 dann die Idee einer Ästhetik des Unendlichen entstanden ist. Ästhetik des Unendlichen, was kann man sich darunter vorstellen? Also die Welt galt im christlichen Denken immer als endlich. Und Gott war demgegenüber unendlich in seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Einsichten und so weiter. Und dann kam ein Thomas More, ein Philosoph, auf die Idee in England, dass ja eigentlich konsequenterweise, wenn die Welt Gottes Schöpfung ist, die Attribute Gottes sich auch in der Welt finden müssen. Also muss doch irgendwie die Welt auch einen Aspekt von Unendlichkeit haben. Und dann entstand die Ästhetik des Unendlichen, was sich vielleicht gut an Shaftesbury darstellen lässt. Also da sind wir jetzt im 18. Jahrhundert. Da gab es eine Umdeutung jetzt zum Beispiel und vor allem von Gebirgen. Das wurden jetzt natürliche Kathedralen. Warum? Weil man gesagt hat, also das sind die Orte, wo der Mensch nichts verändert hat. Das heißt also, da muss eigentlich die ursprüngliche göttliche Ordnung und muss da noch vorhanden sein. Und deshalb muss ich da also das Göttliche am ehesten finden, wo der Mensch nichts verändert hat. Offensichtlich ist aber so gewesen, dass man die ja hässlich fand. Und deshalb hat Shaftesbury gesagt, ja, ich kenne das schon, ich kenne unseren klassischen Schönheitskanon. Da gibt es bestimmte Ideen von Harmonie, vom goldenen Schnitt und so weiter. Das finden wir in unserer Kultur klassischerweise schön. Und er sagt, davon muss man eben abstrahieren, von unseren Ideen von Ordnung und von Schönheit. Das sind die endlichen menschlichen und sich öffnen für die Schönheit, die im Göttlichen liegt, eben in diesen bizarren Formen. Und dann sagt er, das ist, kann man, also wörtlich sagt er, Wildness pleases. Also wenn man diese Einstellung einnimmt, in einer reasonable ecstasy, das heißt, man muss lassen von den weltlichen Vorstellungen, darum Ecstasy, Ekstase, da muss man herausgehen, aber es bleibt reasonable, weil man noch eine Einsicht in etwas hat. Also wir haben sozusagen auf der ästhetischen Ebene, wenn wir uns von unseren Konventionen lösen, ein Organ dafür, die göttliche Schönheit in der Welt zu erkennen, dann gefällt das Wilde in ihr. Und das ist der Punkt, wo jetzt das, die Wildnis göttlich erhaben werden konnte. Und man Berge anfangen konnte zu bewundern und seitdem ist es zwiegespalten, kann man sagen. Also, dass immer die Wildnis weiterhin positiv und negativ beurteilt werden kann. Und das hängt jetzt davon ab, wie sie ins Verhältnis zur Kultur gesetzt wird. Wenn ich etwas an der Kultur positiv beurteile, zum Beispiel die Ordnung, die Konventionen, die es darin gibt, dann ist die Wildnis das Negative als Gegenwelt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also denken Sie an die Idee des Naturzustandes bei Thomas Hobbes. Das ist ein Kampf aller gegen alle, das ist die Wildnis. Und wie kommt man da heraus? Indem man einen Gesellschaftsvertrag schließt, sich vergesellschaftet, sich Konventionen unterwirft, freiwillig, und so zu einem friedlichen Zusammenleben in Konkurrenz kommt. Und dagegen steht die schlechte Wildnis, wo der Kampf aller gegen alle noch herrscht. Wenn aber dieser Gesellschaftsvertrag geschlossen ist, dann kann die Wildnis jetzt auch wieder eine positive Bedeutung bekommen. Es ist nämlich der Ort, wo ich aus den Konventionen, denen ich mich zwar unterwerfe, freiwillig, aber eben auch nur unterwerfe. Der Mensch hat seine Triebe in dieser liberalistischen Gesellschaftstheorie, denen er eigentlich lieber folgen würde. Und dann ist die Wildnis der symbolische Ort, in dem man frei ist von den Konventionen und der eigenen Triebhaftigkeit wieder folgen kann. Das wäre ein Beispiel, wo die Wildnis, also man sieht diese Ambivalenz von Wildnis innerhalb einer Konzeption schon mit verschiedenen Bedeutungen. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt sage, dass die Kultur der, nehmen wir zum Beispiel, ja, welches Beispiel könnte man nehmen? Wenn ich die Natur, wenn ich die Kultur negativ beurteile, also sage, wir leben in einer Kultur, in der ich mich entfremdet fühle, wo die Ordnungssysteme vielleicht nicht so sein sollten, wie sie sind, dann wird Wildnis zu dem Gebiet, wo eine bessere Ordnung herrscht, eine harmonische Ordnung, die die menschlichen Ordnungen in jeder Hinsicht zu übertreffen vermag. Das ist ursprünglich theologisch formuliert worden, in Konzeptionen der Physikotheologie oder zum Beispiel bei Leibniz, wo die Welt die beste aller möglichen Welten ist, aus einer theologischen Perspektive, weil Gott weil Gott wohlwollend ist, also er will das Gute für uns, er ist allmächtig, er kann das Gute bewirken und er hat die höchste Weisheit, das heißt, er weiß auch, was das Gute ist. Deshalb muss, wenn er die Welt erschaffen hat, die Welt die beste aller möglichen Welten gewesen sein. Das ist die rationalistische Theorie von Leibniz gewesen, so um 1700. Und dann kann es sozusagen aus einer gewissen Perspektive durch menschliche Ordnung kann dagegen nur abfallen. Es gibt auch Konzeptionen der Vervollkommnung der Welt durch den Menschen, aber dagegen muss sozusagen die ursprüngliche Ordnung die beste aller möglichen sein und die menschliche fällt ab. Und aus der Perspektive einer Zivilisationskritik symbolisiert dann Wildnis die vollkommene harmonische Ordnung. Das ist noch ähnlich wie bei dem Shaftesbury. Später ist das dann ökologisch reformuliert worden. Dann ist jetzt sind die Natur selbst, die sich selbst hervorgebracht hat durch Selbstorganisation, stellt eine perfekte ursprüngliche Ordnung dar, die der Mensch stört. Und diese ursprüngliche Ordnung, das ist das Gebiet der Wildnis. Also das ist die ökologische Wildnisauffassung, eine vollkommene durch Evolution entstandene Ordnung, die menschliche Ordnung bezüglich Stabilität, Vielfalt und so weiter bei weitem übertrifft. Und diese Ordnung wird dann zum Ideal erklärt, an dem sich menschliche Vergesellschaftung wieder orientieren sollte oder auch als Ordnung, in die wir uns wieder einordnen sollten. Und dann gibt es Ökologen, die eben genau diese Formulierung von Leibniz wieder aufgreifen, dass die Wildnis is the best of all possible worlds. Also im Wortlaut, ich weiß nicht, ob der Ökologe Leibniz gelesen hat, aber er reformuliert exakt diese Idee der Wildnis als perfekte Ordnung. Also wenn man die kulturelle Ordnung als mangelhaft begreift, dann kann die natürliche Ordnung die perfekte Gegenpol dazu sein.
Heißt es dann jetzt, wenn wir jetzt einen Wildnisboom haben, dass immer mehr Leute mit der aktuellen kulturellen Ordnung unzufrieden sind? Ist das ein zulässiger Rückschluss?
Sehr gut. Das wäre die Deutung, die ich anbieten würde. Genau. Also man könnte ja auch die Vorstellung haben, dass es daran liegt, dass Wildnis immer seltener wird. Das wäre eine übliche Erklärung, die gegeben wird, wenn man sozusagen in naturalistischen Kategorien denkt. Etwas wird seltener und damit wird es irgendwie begehrter, sowas wie eine blaue Mauritius oder so etwas. Das mag sein, aber das, was selten ist, muss einem ja nicht gefallen. Man kann ja auch froh sein, dass es endlich verschwindet. Ja, also irgendwie Verbrennungsmotoren oder so könnten ja auch seltener werden und man könnte sich ja darüber freuen. Deshalb muss es an was anderem liegen. Also die Faszination fürs Seltene ist damit noch nicht erklärt. Und wenn man diese These hat, die ich vertrete, dass also Wildnis eine Gegenwelt ist zur Welt der Kultur, die positiv oder negativ gewertet werden kann, je nachdem, ob man die Kultur affirmiert, begrüßt oder ob man etwas Negatives in ihr sieht, dann muss ein zunehmendes Interesse an Wildnis ein Ausdruck eines zunehmenden Unbehagens in der Kultur sein, wenn man mal mit Freud sozusagen sprechen will. Und das bedingt also eine Sehnsucht entweder, das sind die zwei Hauptbedeutungen von Wildnis, entweder von Freiheit von kulturellen Konventionen, das war, was ich am liberalistischen Modell dargestellt hatte, oder die Idee, dass sich in der Natur eine vollkommene Ordnung findet, die es bei uns nicht gibt. Also wenn man sich überlegt, Globalisierungs-, Modernisierungsprozesse, wo traditionelle Ordnungen zerbrechen, es einen sehr, sehr starken Wandel gibt und Pole von Verlässlichkeit vielleicht verloren gehen oder verloren zu gehen scheinen, dann sehen sich offenbar Menschen nach einer ursprünglichen verlässlichen Ordnung. Und dafür kann Wildnis auch stehen.
Wie passt es dann ins Bild? Sie haben ja die Alpen als Beispiel genommen. Wenn wir jetzt mal gucken, da passieren mehr und mehr solche Freizeitparks. Das heißt, ich fahre mit der Gondel ganz nach oben. Ich baue immer mehr Liftanlagen. Oben habe ich dann komplettes Catering, teilweise auch DJs, Musik und alles. Das bedeutet, ich gehe in die Wildnis, nehme aber die gesamte Zivilisation mit. Ist ja ein bisschen widersprüchlich.
Mhm. Sehr gute Diagnose oder Beschreibung. Würde ich genauso beschreiben. Also ich habe jetzt versucht, sozusagen darzulegen, was in unserer Kultur die Basis für Faszination von Wildnis sein kann. Und wenn es so eine Faszination gibt, dann gibt es natürlich auch die, die mit kulturellen Mustern und Symboliken Geld verdienen. Also man kann daraus dann Kapital schlagen, indem man das anbietet, indem man zum Beispiel eine Wildnistour anbietet. Das kann eine ganz authentische Sache sein, dass es eben wirklich um eine Wildniserfahrung geht. Die Wildnis oder Natur kann aber auch einfach zur Kulisse werden. Und das, glaube ich, ist in vielen Fällen so, die Sie eben beschrieben haben. Also man spricht von der Wildnis und sagt, man eröffnet jetzt den Menschen die Möglichkeit, dorthin zu kommen. Und zwar wie? Mittels Technik, also des Gegenteils von Wildnis. Und man braucht dann auch nicht nur die Talstation, sondern man braucht ja auch die Bergstation, um dorthin zu kommen. Und ob man tatsächlich in die Wildnis hineinkommt, also in die gefühlte Wildnis, das ist, glaube ich, ziemlich fraglich dabei. Und es ist wirklich paradox an der Stelle. Aber ich glaube, es ist vor allem ein Phänomen von Vermarktung, dass Wildnis eben, dass es eben diesen Wildnisboom und die Wildnisfaszination gibt. Und dass ich, wenn man darauf anspringt und das anbietet, damit Geld verdienen kann und lockt so die Menschen in die Natur hinein. So wie die Schönheit der Alpen, also die Schönheit der Wildnis schon lange die Menschen angezogen hat. Aber jetzt wird eben eher explizit die Wildnis vermarktet und also vielleicht so, weil wir gerade bei diesen Paradoxen sind. Ich glaube, so ein ähnliches Paradox sind auch die vielen Hängebrücken, die man jetzt baut oder Aussichtspunkte, die über so eine Schlucht sind. Ich bin auch dran zu versuchen, das eigentlich zu durchdringen, dieses Phänomen. Aber man setzt in das, was eigentlich das Gegenteil von Kultur und Technik ist, setzt man ein hochgradig technisches Bauwerk mit einer meistens sehr aufwendigen Statik, was man irgendwie auch als Laie, glaube ich, sieht oder mit Glasböden und sowas drin, um das erleben zu können. Aber die Frage ist eben, ob man diese Gegenwelt, also wenn es um die es eben dabei immer auch geht, die zu erleben, wenn man die von einem technischen Grund wahrnimmt, ob man sich damit nicht einen Großteil der Faszination nimmt. Ob das also für die Intention dessen, was man eigentlich erleben möchte, nicht kontraproduktiv ist.
Liegt es vielleicht daran, dass die Menschheit ein bisschen verweichlicht ist und keine Zeit mehr hat? Es kann ja nicht jeder wie Humboldt damals sein Säcklein packen und 3 Jahre nach Venezuela fahren. Ein großer Aufwand gewesen, sehr viel Unsicherheit, sehr viele Gefahren. Wildnis ist immer unberechenbar. Das ist ja eigentlich etwas, wo der Mensch in der Menschheitsgeschichte erstmal, oh Vorsicht, da kann ja was passieren. Ja? Ist es dann nicht schöner, wir nehmen unsere Bequemlichkeit, wir nehmen unser Internet, wir nehmen unser Handy, das nehmen wir alles mit. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel Opfer bringen wie früher die Leute. Das ist doch dann, vielleicht liegt es einfach an der Bequemlichkeit der Menschheit.
Ja, das ist bestimmt eine richtige Beschreibung. Das war früher viel, viel aufwendiger. Man hat ja extra auch dann, also in Amerika für die Nationalparks, Eisenbahnlinien gebaut, damit die Leute in die Nationalparks kommen konnten. Die Alpen sind auch erschlossen worden durch Verkehrswege, damit die Touristen überhaupt schnell dorthin gelangen konnten. Und dann wurde es eben immer bequemer. Aber ich denke, alle kennen die Differenz, ob man selber auf den Berg gestiegen ist oder eben ob man mit einer Bahn hochgefahren ist. Das ist ein Unterschied. Man kann trotzdem noch, auch wenn man sich hat hochfahren lassen und dann von der Bergstation weggeht, glaube ich, faszinierende Erfahrungen machen dort. Also der Blick über die Gipfel der Alpen ist immer noch in einer faszinierenden Weise möglich, auch wenn man mit der Bahn hochgefahren ist. Aber ich glaube doch, dass man sich in etwas anderes hineinbegibt, wenn man selbst dorthin geht. Also ob es jetzt eine Verweichlichung ist, das glaube ich nicht unbedingt. Also die Bequemlichkeit ist möglich, ja. Also früher hätten die Menschen das bestimmt gerne auch gehabt. Also Humboldt hätte sich es wahrscheinlich eher auch gerne leichter gemacht. Ich glaube, der Punkt ist, dass es bestimmte Erlebnismöglichkeiten ausschließt, wenn einem die Dinge einfach so zufallen. Also wenn alles zu jeder Zeit möglich ist und man es sich nicht erarbeiten muss, durch eine physische Anstrengung oder auch indem man vielleicht die eigene Angst und die eigenen Vorbehalte überwindet, wird das Erlebnis ein anderes. Und man nimmt sich selbst vielleicht an einer bestimmten Stelle etwas. Und wenn man bestimmte Wildniserfahrungen machen möchte, dann muss man wahrscheinlich nicht in den ganz tiefen Dschungel reisen, wo es dann wirklich auch gefährlich vielleicht werden kann an bestimmten Stellen. Oder in Amerika so weit weggehen von der Zivilisation, dass man eben keinen Handyempfang mehr hat und wenn man dann nicht jagen kann, verhungern würde oder so. Das ist wahrscheinlich gar nicht nötig, aber also die Einstellung, die man mitbringt und die Selbsttätigkeit darin, glaube ich, das sind wichtige Punkte.
Wir haben ja schon viel von der Wildnis geredet, reden wir nochmal so ein bisschen über die Natur. Gibt es da eigentlich eine klare Definition? Kann man sich da einig werden oder ist es wirklich eine Auffassung, Naturauffassung, die unfassbar den Strömungen, zum einen den zeitlichen Strömungen unterliegt, aber auch natürlich, ob ich jetzt aus der religiösen, aus der ethischen oder aus der moralischen Seite anschaue. Kann ich da überhaupt einen Begriff, die Begrifflichkeit klären, letztendlich?
Eindeutig klären wird man den Naturbegriff nicht können. Also, dass sie eine Definition vorschlagen und alle zustimmen, ich glaube, das wird nicht gelingen. Aber es gibt doch bestimmte Deutungsvorschläge oder Bestimmungen, die auf eine sehr breite Akzeptanz stoßen würden. Also oder die ganz wesentliche Bedeutung dessen widerspiegeln, was Natur in unserer Kultur eigentlich darstellt. Und das ist vielleicht verblüffend, weil Natur ist ja für uns der Inbegriff dessen, was eben einfach von sich aus da ist. Und dann könnte man ja denken, man muss es eigentlich nur noch beschreiben und dann hätte man es. Aber die Frage ist ja, in welcher Hinsicht müsste man es beschreiben? Müsste man es physikalisch beschreiben oder chemisch beschreiben oder biologisch beschreiben? Das wäre vielleicht jeweils schon mal eine unterschiedliche Natur. Und man wird rausbekommen, dass man da eigentlich nicht so furchtbar viel herausbekommt, wenn man diese naturwissenschaftlichen Beschreibungen in Anschlag bringt. Woran liegt das? Also wenn wir schauen, was die Natur, also ich schweife jetzt scheinbar so ein bisschen ab von dem, vielleicht von der Antwort auf die Frage, aber ich hoffe, es wird nachher der Zusammenhang deutlich. Also wenn wir in die Naturwissenschaften gehen, dann heißen die zwar Naturwissenschaften, aber sie untersuchen ja nicht die Natur, sondern bestimmte Naturphänomene. Und entscheidend ist nun, dass für die Naturwissenschaften egal ist, ob die Menschen darin etwas bewirken oder die Natur die Ursache ist. Also stellen Sie sich vor, ein Stein fällt irgendwie vom Berg runter und ich will gucken, was der auslöst als Lawine. Dann ist dem Naturwissenschaftler, der das untersucht, egal, ob das irgendwie ein Steinbock gewesen ist, der an den Stein gestoßen ist, oder ob ein Mensch absichtlich oder unabsichtlich dran gestoßen ist, oder ob es der Frost war, der den Stein ausgelöst hat. Der Naturwissenschaftler untersucht nur, wie geht die Geschichte weiter, was löst er aus. Also ist nur für die kausalen Prozesse, nur in den Kausalprozessen interessiert. Und die Frage, ob Menschen die Ursache sind oder nicht Menschen die Ursache, das ist eine Frage, die jenseits der Naturwissenschaften liegt. Und das ist eine Unterscheidung, also ob etwas eine natürliche oder nicht natürliche, also menschliche Ursache hat, die nur in einer gesellschaftlichen, moralischen, juristischen Perspektive eine Rolle spielt. Also wir brauchen diese Unterscheidung, um zu sagen, oder immer dann, wenn wir sagen, wir Menschen sind verantwortlich für das, was wir tun, dann können wir nicht einfach eine Naturursache sein, denn die Naturursachen sind für nichts verantwortlich. Wenn ein Stein durch Frostsprengung gelöst wird und fällt, löst ein Unglück aus, dann kann man den Stein nicht dafür verantwortlich machen, sondern höchstens die, die unten vielleicht ungünstig gesiedelt haben. Aber der Stein ist nicht verantwortlich. Wenn ein Mensch den Stein geschmissen hat und er löst die Lawine aus, dann wäre der Mensch dafür verantwortlich. Also die Unterscheidung zwischen natürlichen und nicht natürlichen Ursachen ist die Voraussetzung dafür, dass wir Menschen verantwortlich sind für unser Handeln, also für die Idee der Freiheit, dass da etwas ist, was jenseits von Natur liegt. Und dann kommt man dahin, dass man sieht, so wie wir das für Wildnis besprochen hatten und ich das schon für Natur angedeutet hatte, Natur ist eben nichts, was sich naturwissenschaftlich beschreiben lässt, paradoxerweise, sondern es liegt auf der symbolischen Ebene der kulturellen Bedeutung. Es ist die Gegenwelt zur Welt der Kultur und zur Welt der Technik. Es gibt auch andere Auffassungen, die sagen, Natur ist alles das, was empirisch ist. Das kann man auch sagen. Also was raumzeitlich ist, so sprechen wir auch über Natur. Das ist auch eine legitime Definitionsweise. Aber ich glaube, der Kern des Naturbegriffs liegt eben darin, in der Gegenüberstellung zur Welt der Kultur und Technik. Und das ist eine Unterscheidung, die sich bei Aristoteles schon findet. Er unterscheidet eben zwischen Physis, das ist damals der Begriff für Natur, und Technae auf der anderen Seite. Und Technik ist jetzt nicht nur unsere Technik, sondern umfasst im Wesentlichen alles, was sozusagen der Mensch in irgendeiner Weise herstellt. Das, darunter würden im weiteren Sinne auch, also das ist eher bei Platon, dann so etwas wie Gesetze fallen, die wir uns selber geben. Also die Natur ist eine Gegenwelt zur Welt der Kultur und Technik. Und das wäre eben genau die Definition, die ich anbieten würde. Und jetzt ist das eben keine inhaltliche Bestimmung, die man messen kann. Sondern wieder eine Bedeutungszuweisung. Und diese Bedeutungszuweisung, die kann sehr, sehr unterschiedlich gefüllt werden. Also, und diese Natur kann sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, in der wir sie beschreiben. Aber wenn etwas als Natur adressiert wird, dann schwingt das darin immer mit. Und daran sieht man dann, also das sieht man vielleicht auch daran, dass man einen und denselben Gegenstand unter verschiedenen Perspektiven beschreiben kann. Man kann etwas als ein Naturphänomen beschreiben, also denken Sie an irgendwie ein berühmtes Gemälde. Die Mona Lisa, die kann ich als Naturphänomen beschreiben. Dann sage ich, naja, welche Farbpigmente sind enthalten, was ist die chemische Zusammensetzung? Oder ich kann es als Kulturphänomen beschreiben. Dann spreche ich über die Symboliken und die Bedeutungen darin. Also durch die Perspektive, die wir einnehmen darauf, wird es zu etwas Natürlichem oder zu etwas Kulturellem an der Stelle. Und in dieser Gegenübersetzung zur Welt der Kultur liegt eben der Kern dessen, was die Idee von Natur ausmacht in unserer Gesellschaft, eng verbunden mit der Idee dessen, was wir als Mensch sind, mit der Idee von Freiheit. Ja, so viel vielleicht als ein Antwortversuch auf diese Frage der Definition von Natur.
Jetzt lebt ja der Mensch schon immer in diesem Spannungsfeld Kultur, Natur, Wildnis. Wir sollen uns sogar als hier christlich geprägte Nation die Erde untertan machen, wurde man ja aufgefordert. Jetzt gibt es einen Begriff, der in letzter Zeit durch die Medien und durch die Wissenschaft geistert, das Anthropozän. Haben wir eins? Was ist eins? Und wann beginnt es? Und war das nicht schon immer so, weil der Mensch ja schon immer in die Natur eingegriffen hat?
Also vielleicht gerade, also diese Frage, ob das Christentum sagt, sich die Erde untertan machen, das ist eine Deutung. Ne? Also bestimmter Textstellen aus der Bibel. Neuere Auslegungen würden eher sein, dass das nicht da steht, sondern dass es eher ein Auftrag des Pflegens oder Gärtnerns ist oder so. Ne? Aber in den 1980er Jahren wurden sehr stark die Thesen vertreten, dass also die Umweltkrise, die ökologische Krise ihre Basis im christlichen Denken hat. Also Was ja vielleicht auch nicht ganz fernliegend ist, ich hatte ja dargestellt, dass die Abgrenzung von Natur konstitutiv ist für die monotheistischen Religionen. Also da ist aus einer gewissen Perspektive was dran, aber so einfach, wie es dann sozusagen interpretiert worden ist, ist es, glaube ich, nicht. Zum Anthropozän, also das ist ja die Idee, dass wir in einem Zeitalter leben, in der die Menschen nicht nur ein bisschen was verändern, mal einen Baum roden, sondern also die geologischen Schichten, das Erdgeschehen insgesamt bestimmen. Und dann kann man sich eben die Frage stellen, ab wann ist das eigentlich der Fall? Und heutzutage würde man sagen, gut, also Plastik ist meinetwegen überall. Also man findet vielleicht in 100 Jahren so eine Erdschichten, Sedimentschichten, in denen nicht irgendwie Muscheln eingelassen sind, sondern Mikroplastik oder auch ganze Plastiktüten oder so. Und dann würde man sagen, gut, das ist irgendwie das Zeitalter der Menschheit, weil dort Plastik abgelagert ist. Aber man müsste sich ja nicht auf das Plastik fokussieren. Auch in Zeiten, in denen es das noch nicht gab, die Kunststoffe, haben wir ja die Erde schon beeinflusst. Also Philosophen machen ja manchmal Gedankenexperimente oder so eine Art Gedankenexperiment, wenn man das anbietet. Also seit der Mensch sozusagen das erste Stück, den ersten Baum verbrannt hat oder das Feuer erfunden hat, haben wir angefangen, die Erdatmosphäre zu verändern. Der Unterschied mag minimal gewesen sein. Wir haben Stickstoff in die Luft entlassen, indem wir Tiere gehalten haben. Und der Stickstoff kommt irgendwo wieder runter und düngt die Bäume, die dort wachsen. Und die erhöhten CO2-Werte haben die Atmosphäre verändert und dadurch das Wachstum von Bäumen verändert. Also in irgendeiner Weise haben Menschen immer schon die Erde verändert, und zwar global. Also vielleicht in einer nicht messbaren Größenordnung, aber doch, naja, es war auf jeden Fall der Fall. Und wo soll jetzt die Grenze liegen zwischen dem, was irgendwie offensichtlich ist, hier liegt eine menschliche Plastiktüte, und einer kaum wahrnehmbaren Veränderung des Wachstums, meinetwegen eines Urwaldbaumes im Amazonas, weil wir Stickstoff in die Luft entlassen haben und der Baum jetzt durch die Stickstoffdeposition dort schneller gewachsen ist, als er ohne das gewachsen wäre. Also das weist darauf hin, dass sich das Anthropozän nicht so ohne weiteres naturwissenschaftlich abgrenzen lässt, wie das, also nicht durch Tatsachen, sondern man muss irgendwo eine Festlegung finden. Und dann ist die Frage, welche sollte das sein? Da, wo es besonders viel ist? Also dann würde man vielleicht sagen, naja, wo die Industrialisierung eingesetzt hat, dann ist man eher 1800. Das wird auch vorgeschlagen. Aus meiner Sicht ist es eher sozusagen eine Diagnose, die jetzt gestellt wird. Also es geht weniger um das Faktische darin, sondern um dass festgestellt wird, wir Menschen können in sehr kurzer Zeit die Eigenschaften der ganzen gesamten Biosphäre und Atmosphäre und so weiter sehr, sehr schnell verändern. Und dass der Begriff insofern auf die Verantwortung des Menschen verweist für unser Handeln. Also unser Handeln hat Auswirkungen nicht nur lokal, sondern global, und die müssen wir in den Blick nehmen. Und dann sagen manche, das ist sozusagen problematisch, dass der Mensch so viel verändert, sieht man am Klimawandel. Und andere sagen, gut, wir tun das, aber wir haben eben auch nicht nur die Risiken, die wir mitbringen, sondern wir haben auch dieses Gestaltungspotenzial und müssen das eben, diesen Gestaltungsauftrag, ernst nehmen. Also sozusagen eine Ermächtigung des Menschen, die Welt tatsächlich für sich zu gestalten. Das ist die eine Richtung. Die anderen würden eher sagen, Leute, seid mal ein bisschen zurückhaltender, bildet euch nicht ein, dass ihr das alles machen könntet, sondern fahrt mal zurück, ordnet euch eher wieder ein in die natürlichen Systeme. Also das wären, glaube ich, zwei Reaktionsweisen auf das Anthropozän, und eben eher ein politischer Begriff, ein Hinweis auf unsere Verantwortung, wie gesagt, der sich kaum naturwissenschaftlich wird bestimmen lassen.
Kann man also nicht sagen, ab einer gewissen Schweregrad des Eingreifens hat der Mensch so viel Macht, dass es ein Anthropozän ist, sondern den ersten Baum, den er verbrannt hat, war auch zwar marginal, aber war ja genauso ein Eingreifen gewesen. Da haben wir natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, mehr Menschen auf dem Planeten. Das heißt, es wird ein bisschen massiver, das Ganze. Aber letztendlich von der Grundannahme hat sich nichts geändert.
Das wäre meine Auffassung. Also das setzt voraus, also meine Auffassung hat als implizite Grundlage, dass sich Natur selbst sozusagen kontinuierlich verändern kann, also ökologische Systeme. Die verändern sich natürlicherweise, also auch wenn der Mensch gar nicht irgendwie eingreift, ist es eine permanente Veränderung. Man spricht von einer Flux of Nature. Und dass die Lebensgemeinschaften, die es an bestimmten Orten gibt, im Ungleichgewicht mit ihrer Umwelt sind, weil vielleicht ist es trockener geworden und die Arten, die an die Trockenheit angepasst sind, die müssen erstmal einwandern und dann wieder wachsen und die Arten, die vorher da waren, verdrängen. Also die Natur ist in einem ständigen Wandel und hinkt eigentlich dem immer hinterher, wie sich die abiotischen Umweltbedingungen verändern, an dem, was an Pflanzen und Tieren da ist. Und dann ist der Mensch, der ja auch ein Tier ist, wirkt an diesen Veränderungen mit und auch als kulturelles Wesen tut er das und beschleunigt vielleicht manche Veränderungen, was gravierende Konsequenzen haben kann, vor allem für uns Menschen, die sehr nachteilig sein können. Aber es ist nichts kategorial anderes. Und einen Bruch würde man nur dann feststellen können, wenn man eine ganz bestimmte Naturauffassung hat, die den weiten Teilen der Ökologiebewegung der 50er, 60er Jahre, also zugrunde liegt, die da entstanden ist. Nämlich die Idee, dass die Natur, die ganze Erde, dann würde man von der Gaia sprechen, eigentlich so eine Art Organismus ist, der sich selbst organisiert und selbst reguliert. Und das tun auch die regionalen und lokalen ökologischen Systeme, dass das so eine Art Überorganismen sind, die durch Selbstorganisation entstanden sind und wo die Lebewesen sehr eng aufeinander abgestimmt sind in ihren funktionellen Beziehungen, so wie die Organe unseres individuellen Organismus aufeinander abgestimmt sind. Und Organismen kann man eben nicht graduell verändern und da kann nicht ein Organ sozusagen einfach mal weggehen und durch ein anderes ersetzt werden, sondern es muss diese gesamte Gemeinschaft erhalten werden. Und wenn das nicht mehr geht, dann stirbt der Organismus. Und wenn man diese Auffassung hat von Natur, dass die Biosphäre organisiert ist in organismenähnlichen ökologischen Systemen, dann können die zerstört werden, wenn Veränderungen jetzt zu schnell eintreten, durch den Menschen zum Beispiel. Also wenn man die Idee hat, und dann würde das Anthropozän da beginnen, wo der Mensch so schnell die Biosphäre verändert, dass die ökologischen Systeme jetzt den Veränderungen, die es natürlicherweise auch gibt, damit nicht mehr mithalten können. Wenn man aber, also nur wenn man diese Auffassung hat, würde sich dieser Punkt im Prinzip bestimmen lassen. Nun würden die meisten Ökologen sagen, dass diese Naturauffassung, diese organizistische Naturauffassung, die ist zwar im Naturschutz weit verbreitet und auch in der Ökologie war sie vielleicht so bis in die 1950er Jahre sehr, sehr weit verbreitet, aber seitdem ist sie eigentlich durch Konkurrenztheorien und Theorien sehr komplexer Interaktionen ersetzt worden, eben das, was man als Flux of Nature und Ungleichgewichtsökologie beschreibt, dass es eine ständige Veränderung gibt, die nicht beliebig sind, aber eben doch immer Veränderungen da sind, sodass sich gar kein Punkt, kein Referenzpunkt feststellen lässt, an dem irgendwie Natur intakt gewesen wäre oder welche Natur das sein soll, die zerstört worden ist vom Menschen, sondern der Mensch ist dann nur in Anführungszeichen ein Beiträger dazu, dass sich ökologische Systeme verändern, vielleicht ein bisschen schneller, was dann Konsequenzen haben kann auf das Interaktionsgefüge, aber eben wie gesagt nichts kategorial anderes.
Jetzt ist ja der Mensch Teil der Natur, er kommt ja auch aus der Natur als vernunftbegabtes Wesen. Kann man dann nicht einfach sagen und sich's leicht machen, ja, wenn der Mensch aus der Natur kommt, ist all sein Eingreifen ja auch natürlich. Das ist halt einfach weiter fortgeschritten, aber warum muss ich das denn so abgrenzen? Ab wann ist ein Eingreifen unnatürlich? Ja, und ein Dinosaurier oder Elefanten, die irgendwelche Steppen platt machen, ist ja auch schon ein Eingriff. Also warum muss ich das dann wirklich so explizit definieren? Kann man nicht sagen, Mensch Teil der Natur und die Natur gestaltet sich halt um?
Das wäre ein konsequenter Standpunkt, dass man sagt, der Mensch ist Teil der Natur. Und dann gibt es aber auch keine Möglichkeit mehr, ihn zu unterscheiden von anderen Teilen der Natur. Also dann ist das, was der Mensch an Naturveränderungen hervorruft, kategorial nicht verschieden von dem, was Elefanten oder vielleicht irgendwelche Heuschrecken oder auch Bodenorganismen in der Natur tun. Und man kann dann nur von einer Veränderung sprechen. Also es ist kein Eingriff in etwas, keine Zerstörung von etwas, weil der Begriff des Eingriffs setzt ja voraus, dass etwas ist, was man haben möchte, daran wird eingegriffen und es wird eben zerstört. Aber wenn das gar nicht gegeben ist, dann kann es nur Veränderungen geben.
Das klingt auch viel schöner. Eine Veränderung ist ein schöner Euphemismus zur Zerstörung.
Ja, es ist was anderes. Also erstmal sind es naturwissenschaftlich gesehen, gibt es keine Eingriffe, sondern nur Veränderungen. Weil wie gesagt, der Naturwissenschaftler interessiert sich ja nicht, also er kennt nicht die Unterscheidung, also als Mensch natürlich schon, aber nicht als professioneller Naturwissenschaftler, zwischen natürlichen und nicht natürlichen Ursachen. Und ob jetzt ein Feuer natürlich ausbricht und deshalb vielleicht ein Teil eines Waldes abbrennt, und dann kommt ein neuer Wald, das ist eine Veränderung. aber es ist kein Eingriff. Und die Feuerökologie zeigt, dass es bestimmte Ökosysteme gibt, die ohne Brände ja gar nicht existieren würden, weil manche Baumarten nur keimen können, die Samen, nachdem es ein Feuer gegeben hat und so weiter. Also das ist ein also Feuer ist nicht an sich ein Eingriff oder ein Problem. Es ist erstmal ein natürlicher Prozess. Und nur unter bestimmten Umständen, wenn man Feuer lange verhindert hat, dann werden die Feuer so groß, dass es dann vielleicht ganz andere Auswirkungen hat als die Feuer, die es natürlicherweise gibt. Also diese Unterscheidung, ob das ein Eingriff ist oder eine Veränderung, das setzt immer schon eine normative Perspektive voraus. Wenn ich sage, das ist ein natürliches Ökosystem, dann kann der Mensch eingreifen. Wenn ich sage, das ist ein Wald, den ich erhalten möchte, dann können auch die Elefanten, die da durchlaufen, einen Eingriff darstellen. Aber das setzt voraus, dass ich sage, ich möchte hier einen Wald haben und nicht das, eine Natur, die sich eben so verändert, wie eine Natur sich halt verändert, wenn dort auch Elefanten leben. Also das ist ein wichtiger Punkt, zwischen Veränderungen und Eingriffen zu unterscheiden. Und jetzt
kommen wir jetzt mal ganz zum Schluss nochmal auf ein aktuelles Thema, die Corona-Pandemie. Begünstigt die auch so ein bisschen, wie wir das gesagt haben am Anfang, diesen symbolischen Ort der Freiheit woanders zu suchen als in dem Gedränge der Menschen?
Ich würde es vermuten, ja. Also es gibt eine ganze Reihe von empirischen Studien, die zeigen, dass die Naturnutzung oder also dass mehr Menschen in die Natur, ins Grüne gegangen sind als vor der Pandemie. Also wenn man schaut zu Zeiten von Lockdowns vor allem, hat sich die Nutzung von Parkanlagen hat sich zum Teil verdoppelt. Oder es gab dann solche Schlagzeilen wie, dass die Wälder das nicht mehr aushalten. Die vielen Menschen, die dorthin kommen, und das zeigen eben auch Studien, dass es diesen Effekt gegeben hat. Und das hat bestimmt nicht in allen Fällen etwas mit Natur zu tun. Also ich denke, es gibt viele Fälle, in denen es einfach der Stadtpark zum Beispiel die einzige Möglichkeit war, der eigenen Wohnsituation zu entkommen und nicht mit, also einfach mal rauszukommen aus der eigenen Bude und davon frei zu sein. Und dann ist Natur der Park im Grunde die Kulisse. Es hätten auch andere Freiräume sein können. Aber ich hatte ja dargestellt, dass Natur und vor allem die Natur, die so ein bisschen Assoziationen von Wildnis hat, eine Gegenwelt zur Welt der Kultur ist und damit auch zur Welt der Konventionen, also der Freiheit von Konventionen. Und die Corona-Pandemie hat uns eine Menge Konventionen mit sich gebracht, an die wir uns halten müssen oder sinnvollerweise halten sollten, aus meiner Sicht. Und dann kann das Grüne, die Wildnis, ein Bereich sein, auch symbolisch, aus dem man aus diesen Konventionenbeschränkungen heraustreten kann, zumindest zeitweise. Also man kann einfach ohne eine Maske rumlaufen und sozusagen tun und lassen, was man will, eine gewisse Zeit lang. Und es hat nichts damit zu tun, dass man vielleicht ein Corona-Leugner wäre oder so, sondern dass es selbst dann, wenn man Konventionen eigentlich affirmiert, ihnen zustimmt, es trotzdem schön und angenehm sein kann, einen Freiraum von solchen Konventionen zumindest vorübergehend mal zu haben. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, um den es bei diesem Interesse an, also auf der Suche nach Natur, den Wegen in die Natur, in die Wildnis geht in der Corona-Pandemie, und was zeigt, weshalb es wichtig ist, dass es gerade in großen Städten und für benachteiligte Bevölkerungsgruppen eben auch die Möglichkeit gibt, Grünflächen aufzusuchen.
Heißt also, Natur und Wildnis wird immer so ein Sehnsuchtsort sein, so eine Art Paradies?
Ein Sehnsuchtsort nicht für alle, ne? Also wir können uns danach sehnen, wir können aber auch sie gerade nicht haben wollen. Also dass man sagt, man möchte die Kulturlandschaft erhalten, in der man lebt, die einem vertraut ist, und die soll gerade nicht verwildern, dadurch, dass die Nutzung aufgegeben wird. Denken Sie an irgendwelche alpinen Almen. Wenn die nicht mehr bewirtschaftet werden, wachsen sie zu. Und das, was wir dort lieben, auch an den Alpen, eben diese Kulturlandschaft der Almen, die würde dann verloren gehen. Also das Wildnis ist nicht immer das Tolle. Aber sie kann diese Faszination haben, und dass wir die Sehnsucht danach haben, ja, als diese Gegenwelt. Das muss nicht das Paradies sein, das wäre die Idee der vollkommenen Ordnung. Es kann auch der Ort der Freiheit eher sein, das wäre nicht der Paradiesgarten, sondern eher das, also was wir mit dem Dschungel verbinden vielleicht, also da, wo es frei wuchert und wächst, ohne dass es kontrolliert wird. Das ist nicht das Paradies. Das Paradies ist eher der Garten. Also da hat der Mensch ja eigentlich oder Gott schon eingegriffen und so.
Aber ein schöner, ein Zufluchtsort, ein Ort der Freiheit.
Das ist sicher ein Zufluchtsort.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich in der vergangenen Stunde, dass Sie uns den Begriff der Wildnis und der Natur näher gebracht haben. Und nochmal schön, dass Sie es geschafft haben, bevor Sie uns wieder verlassen. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Studien und bedanke mich bei meinem heutigen Gast, den Herrn Professor Dr. Thomas Kirchhoff. Schön, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Free FM.